Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Zuhörende, und heiße euch herzlich willkommen zur Nana One Billig Energy Drink Time, eurem Podcast über Billig Energy Drinks. Ich bin euer Lieblingsendo, ich war heute wieder auf guter Billig Energy Drink Shopping Tour, aber bin heute nicht alleine, denn wir haben einen weiteren Billig Energy Connoisseur in unseren Reihen, und zwar den lieben Gabby. Hallo Gabby!
Ja, hallo Leute, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt einfach nur wieder das zweite Rebranding der Nana One Kong Strong Time ist.
Nee, da wir sind ein komplett neuer, unabhängiger Podcast.
Ach so.
Denn wir reden nicht über Kong Strong. Kong Strong ist nämlich der eine Energy, über den wir hier nicht reden.
Oh.
Das ist unser neues Konzept, was
also
wir uns extra ausgedacht haben.
Konkurrenzprogramm zur Nana One Kong Strong Time.
Aber es ist gut, dass du Kong Strong erwähnst, denn es ist ja ein Energy Drink. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Naja. auf jeden Fall habe ich heute hier den Ekstase Energy Drink von Teddy mit Limettengeschmack. Und ich nehme einen Schluck. Digga, der schmeckt übertrieben nicht nach Limette. Der schmeckt irgendwie einfach nach nix. Der schmeckt nicht mal nach Taurin oder so. Der hat so einen ganz, 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 ganz leichten Limetten-Nachgeschmack. Aber ansonsten schmeckt der wirklich größtenteils einfach nach überhaupt nix. Aber gut. Ich würde sagen, diesem Billig-Energy-Drink gebe ich eine 3 von 10 als Energy-Drink und eine 8 von 10 als Ranz-Energy-Drink. Also der Ranz-Faktor ist hier schon wirklich sehr ausgeprägt. Ich würde sagen, wer auf richtig beschissene Energy-Drink steht, der kann hier beherzt zugreifen, der kriegt hier kein Highlight. Also es gibt bestimmt beschissenere Energy-Drinks, aber einen soliden Contender so.
Okay.
Sehr schön. Ja, Gabby, ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst für deinen Beitrag. Also ich bin mir sicher, das hat die Sendung wieder sehr erhellt hier an der Stelle. Mhm. Wir schalten jetzt wieder rüber zum Nana One Anime Podcast und wünschen euch noch wunderbares Billig-Energy-Drink-Saufen. Tschüss! Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, Ochsen und Esel, Hasen und Hunde, Katzen, Katze, Mieze. Ja. Naja. herzlich willkommen zur 6. Ausgabe des Nana One Retro Podcast zur Frühlingsseason 2001. Und einige Zuhörende, vor allen Dingen die Neueren, die uns noch nicht so lange verfolgen, werden sich jetzt fragen, was zum Fick ist der Nana One Retro Podcast und was zum Fick ist die Frühlingsseason 2001? Wir haben vor einer ganzen Weile mal entschieden, dass wir die Lücken zwischen zwei Anime-Seasons mit Retro-Podcasts füllen, indem wir über irgendeine ältere Anime-Season reden. Und wir haben vor ebenfalls einer Ewigkeit, ich glaube, da war legit noch Olaf Scholz Bundeskanzler.
Vor exakt zwei Jahren war das.
Siehste, war da Scholz? Doch, ja.
Da war noch Scholle, lol.
Ja,
war da noch Scholle.
Siehste, da war Scholle noch Bundeskanzler und Trump noch nicht US-Präsident. Noch nicht in seiner zweiten Amtszeit. Da haben wir angefangen, die Frühlingsseason 2001 zu verpodcasten. Und dann hat sich Japan gedacht, ey, die Retro-Podcasts, die finden wir richtig, richtig scheiße. Damit Nana One jetzt nicht mehr der Retro-Podcast aufnimmt, fluten wir jetzt einfach jede Season mit dermaßen vielen Anime, dass so viele Season-Podcasts zusammenkommen, dass man eigentlich schon immer sofort in die nächste Season übergehen kann. Und dann hat sich unser Leben noch gedacht, boah, wir finden die auch richtig scheiße. Wir machen das dann noch, dass die Podcasts immer genauso oft ausfallen, dass das auch definitiv aufgeht und definitiv keine Lücken mehr da sind, dass man keine Retro-Podcasts mehr machen kann.
Was mit nächster Season, by the way, wieder der Fall sein wird.
Ja, großartig, ne? aber jetzt haben wir mal eine seltene Gelegenheit. Jetzt hat sich Japan und unser Leben gedacht, komm, sind wir doch mal gnädig zu dem wunderbaren Jahr 2001.
Passiert immer im März. Danke, Friedrich Schmerz.
Danke Schmerz. Und wir präsentieren jetzt einen Retro-Podcast. Die vorherigen könnt ihr nachhören, solltet ihr natürlich nachhören, wenn ihr sehr, 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 sehr lange in unserem Podcast-Feed scrollt. Und ich glaube, es müsste aber auch möglich sein, die über die Suchfunktion zu finden auf Spotify, oder?
Das sollte möglich sein, ja. Ich habe die Suchfunktion, glaube ich, noch nie so wirklich genutzt, aber Ihr könnt das,
das
ja mal austesten.
Das werde ich jetzt rausfinden. Ah, ich mache jetzt investigativen Journalismus. So, warte, Nana One, Frühling 2001. Ja, tatsächlich, man kann auch einzelne Podcasts über diese Funktion finden. Also wenn ihr Nana One Frühling 2001 eingebt, dann findet ihr alle bisherigen Folgen, zwar in einer etwas durchgemixten Reihenfolge, aber ihr findet die. Also gebt auf Spotify, und das kann man bestimmt auch für Apple Podcasts behaupten, einfach Nana One Frühling 2001 ein, und da könnt ihr dann unsere bisherigen Eindrücke aus der fernen Vergangenheit hören. Ja.
Ja, im Chat wird gerade geschrieben, dass die letzte Aufnahme exakt ein Jahr her ist. Das kann aber nicht sein, weil am 19. März 2026 war kein Donnerstag. Aber es stimmt tatsächlich, morgen vor exakt einem Jahr. Also wir haben kein ganzes Jahr gebraucht bis zur neuen Aufnahme, sondern morgen vor einem Jahr haben wir tatsächlich die letzte Sendung aufgenommen zur Frühlingsseason 2001. Tja, seht da mal, Leute.
Verrückt.
Völlig verrückt.
Ja. It all returns so to nothing. Und uns so freuen auf die Anime aus dem Jahr 2001, werden wir heute auch keine Zeit mit unnötigen Geschwafel oder Talks oder irgendein Diskussionsthema oder was weiß ich für eine neumodische Scheiße verschwenden. Wir sind Oldschool-Anime wie zu Opas Zeiten. Wir leben heute unseren Slogan und gehen sofort wie in alter Podcast-Tradition in die Anime rein.
Jawollsen. Und wir beginnen heute mit dem wunderbaren Titel Gene Shaft, der übrigens nicht vom Studio Shaft ist. Lizenziert von niemandem. Wer ein bisschen rumkramt, findet möglicherweise noch Restbestände der US-DVD-Boxen. Ansonsten müsst ihr da auf Fansubs zurückgreifen, da gibt es auch deutsche. Und ja, sonst gibt es da gerade keine Möglichkeit, diesen Titel legal zu schauen. Das Ganze ist ein Original-Anime von den beiden Studios Satellite und Studio Gazelle. Mäh! Ja, das machen Gazellen. Satellite hat letztes Jahr unter anderem mit The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World und im Season-Retro-Podcast zuletzt im Frühling 2008 mit Marcos Frontier. Studio Gazelle ist ein Studio, über das wir noch nicht gesprochen haben. Die sind aber auch nicht so sehr langlebig gewesen. Die haben 1994 den Street Fighter 2 Movie gemacht, den wir schon im regulären Retro-Stream haben, der übrigens jeden Donnerstag jeden Sonntag. Ich wechsle immer Donnerstag und Sonntag. Wir sollten vielleicht das an anderen Tagen statt. Nein. Jeden Sonntag ab 20 Uhr gibt es unseren Retro-Stream auf nanabon.net/livestream. Da gucken wir alten Shit aus den 90ern, unter anderem Street Fighter 2 The Movie. Also das jetzt nicht mehr, weil das haben wir schon vor einiger Zeit geschaut. Aber andere coole Sachen aus den 90ern. Und wir sind dann bald fertig mit dem Jahr 1996 und gehen dann in Kürze ins Jahr 1997 über. Und das bleibt entsprechend spannend, denn 97 hat tolle Anime wie Pokémon. Yeah! Also schalt mal ein, nanabon.net, und donnerstags um 19:30 könnt ihr auch mal hier einschalten, während wir diesen Podcast hier aufnehmen. Da reacten wir auch live auf die Anime und ihr könnt live dabei sein. Nanabon.net, euer Ansprechpunkt für Livestreams. No? Studio Gazelle haben außerdem noch 1998 den Anime Nightwalker gemacht. Kenne ich nicht. Mehr haben die nicht so wirklich gemacht. Ansonsten war das hauptsächlich ein Aushilfsstudio. Die sind seit 2009 tot. Also auch nicht mehr relevant in irgendeiner Form. Autor von Gene Shaft ist Akane Kasuki, der Autor von Noane und Stars Align. Stars Align ist immer noch ein Titel, den ich mal noch schauen möchte. Der machte damals einen super, super guten Eindruck in der ersten Folge. Es war dann irgendwie sehr, sehr tragisch geendet, weil irgendwie die Geschichte nie fertig erzählt werden konnte. Beziehungsweise irgendwie, ich glaube, noch irgendwie eine Light Novel crowdfunded wird, die dann die Geschichte weitererzählt, aber naja. Und der ist hier auch der Regisseur. Als Regisseur hat er unter anderem bei Escaflowne und Birdie Decode Regie geführt, die wir auch beide schon in einem Season-Retro-Podcast hatten. Also da könnt ihr auch nochmal die Spotify-Suche jetzt nutzen. Oder die Suche von irgendeiner anderen Musik-Podcast-Plattform, die nicht von Hardcore-Nazis betrieben wird. Das wäre auch eine Idee. Auf geht's.
Genetik schafft.
Yo, herzlich willkommen beim Nana One Hard Rock Café. Wow, eurem Hard Rock Podcast hier bei Nana One, Spotify, was auch immer, da wo ihr euren Hard Rock hört, auf derselben Plattform. Yeah.
Und wir haben gerade einen Rock-Anime geschaut. Da geht's um lesbische Mädchen, die sich gegenseitig richtig lesbisch mit der Pistole in den Kopf schießt und so, dass das Blut rausplöttert. Und währenddessen läuft geiler Hard Rock. Endo, wie fandst du den Rock? Hast du ihn gespürt?
Aber da hatte keiner einen Rock an. Die hatten alle so Bodysuit,
so.
Raumanzüge an.
Also
gab gar keinen Rock.
Okay, ja. Dann gab es wahrscheinlich doch nicht so viel Rock. Schade. Nee.
Aber Bodysuit, Raumanzüge.
Ja, waren auch ganz nett. Und worum ging es sonst so?
Es ging darum, dass im 21. Jahrhundert, beziehungsweise bei, also das ist ganz interessant, bei Anilist steht 21. Jahrhundert, bei Anisearch steht 23. Jahrhundert, also ihr könnt euch was davon aussuchen. Auf jeden Fall in ferner, ferner Zukunft in einer sehr nahen Galaxis, denn es ist unsere Galaxis. Da hat die Menschheit sich beinahe selber ausgerottet. Und die Rettung kam dann letztendlich dadurch, dass man angefangen hat, so ein bisschen wie bei Bioshock in der Genetik rumzuspleißen und die Genetik von Menschen zu verändern, sodass Menschen so Brave New World-mäßig perfekt geformt wurden, um eine bestimmte Aufgabe auszuüben. Mann! Gleichzeitig wurde das Höchstalter für alle Menschen auf 45 gesetzt, weil alte Leute, die braucht ja keiner, die sind nicht effizient und sowieso sind die Menschen jetzt alle so designt, dass sie maximal effizient leben und ein maximal effizientes Dasein ausfüllen und dazu gehört auch, dass die Anzahl der Männer sehr, sehr stark reduziert wurde, weil Männer sind ja aggressiv und sorgen nur für Kriege und so, also ein richtig woker Anime, den wir hier haben, weil Frauen können das alle einfach besser. Man hat offensichtlich auch das Streben nach Macht ausgelöscht, man hat Liebe ausgelöscht, man hat sozusagen alle Emotionen, also alles eigentlich ausgelöscht. Ich frage mich low-key, was die Leute da den ganzen Tag machen, weil man hat halt irgendwie alles entfernt. Also dafür haben die sich auch viel zu menschlich verhalten.
Ganz kurz, war das
ehrlich gesagt,
war das gerade das erste Mal in diesem Podcast, dass unironisch low-key verwendet wurde?
Ja, ich dachte, wir
also wir müssen mal ein bisschen wieder
wollen jetzt Generation Alpha mal ansprechen hier.
Ja, das tut so ein bisschen, unsere Sprache ist ziemlich auf Zoomer Level gerade. Wir müssen da glaube ich noch mal einen Schritt weitergehen.
Auf Lock, Tamam
Bro, auf Lock ist doch auch noch
Zoomer Sprache. Tamam auf Lock, wir machen jetzt hier die Plotbeschreibung zu Ende und zwar
Bro macht einfach Plotbeschreibung zu Ende.
Bro macht Loki-Plot-Beschreibung jetzt hier. Gott, auf jeden Fall, ich habe mal mit jemandem, mit dem ich auf einer Convention kennengelernt habe, habe ich Dead by Daylight gezockt. Und die Person hatte noch eine weitere Person in den Voice-Chat eingeladen. Und das war irgend so ein 14-Jähriger oder so. Und dann habe ich mit diesen zwei Leuten Dead by Daylight gezockt. Und dieser 14-Jährige, der hat halt die ganze Zeit so TikTok-Sprech durchgezogen, aber so komplett unironisch. Also wenn der Killer irgendwas gemacht hat, so Bro chased mich gerade. Bro chased mich gerade low-key hier die Lane runter. Digga. Und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich alt gefühlt habe. Weil da saß ich wirklich so und habe gesagt, ich verstehe die jungen Leute nicht mehr.
Ich versuche mich immer anzupassen dann irgendwie, aber manchmal dauert es ein bisschen.
Ich glaube, ich habe schon echt eine Menge Jugendsprache übernommen, aber ganz so spreche ich dann auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Also ich übernehme dann immer so ein paar Teile und die verwende ich dann immer eine Zeit lang ironisch und irgendwann verwende ich die dann tatsächlich unironisch und sie gehen tatsächlich in meinen Sprachgebrauch über.
Ich sag zum Beispiel relativ oft gottlos. Also gottlos ist definitiv absolut, komplett in meinen Sprachgebrauch.
Gottlos komplett drinne, Digger natürlich auf jeden Fall, Bruder und sowas. Aber das ist halt alles, das ist alles das Zuma-Zeug noch. Das ist halt noch nicht das Generation
Alpha-Zeug. Genau, Digger haben wir ja schon früher.
Ja, klar, aber halt nicht so intensiv wie jetzt.
Aber unironisch sowas sagen wie Bro macht. Also jetzt nicht als Witz, sondern wirklich so als Teil des natürlichen Sprachgebrauchs. Das ist dann schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Naja, eben, zurück zu Gene Shift. Auf jeden Fall, die Menschheit hat sich halt komplett an ihren Genen rumgebastelt, sodass die jetzt alle auf maximale Effizienz getrimmt sind. Und da gibt es dann natürlich auch eine Rebellengruppe, der das nicht ganz passt. Und unsere erste Folge spielt hier in einer Raumstation, die jetzt von diesen Rebellen angegriffen wird. Ja, und ich sehe darin zwei Dinge. Ich sehe darin erstmal eine Amalgamierung von allen möglichen Sci-Fi-Ideen, die ich in ähnlicher Form schon mal irgendwo anders gesehen habe. Also wie gesagt, so dieses Rumwursten in den Genen, da ging es ja in Bioshock sehr, sehr viel drum. Hat Bioshock bestimmt auch nicht erfunden, weil davor ging es in Brave New World darum, was ja in den 30ern geschrieben wurde. Und um das nochmal zu verteidigen, dieser Anime hier kam auch vor dem ersten Bioshock-Teil raus. Also,
und vor Brave New World.
Genau, der kam, willkommen beim Nana One Retro Podcast von 1874.
Ja.
Nein, also wie gesagt, das ist ja schon in Brave New, also es ist ja, Brave New World, da geht's ja schon darum, dass die, dass da zwar nichts in den Genen rumgedeichselt wird, da ist es ja der Sauerstoff der Föten zugeleitet wird, um so quasi deren Fähigkeiten zu beeinflussen und verschiedene Kasten zu erschaffen. Aber das ist ja so ein Sci-Fi-Gedanke auf jeden Fall. Nur in Bioshock ging es ja wirklich dann auch explizit um Gene. Dann, finde ich, hat das hier alles wahnsinnige Ähnlichkeit thematisch mit Darling in the Franxx, weil in Darling in the Franxx geht es ja auch ganz viel darum, dass eben die Menschheit langsam irgendwann dazu übergegangen ist, alle Emotionen und alle Instinkte und Triebe und so weiter abzuschalten und wirklich nur noch auf maximale Effizienz ausgerichtet zu leben. Aber die Kinder, die die Franxx steuern, die haben eben noch all diese Dinge. Und die Message ist ja auch, es ist deutlich luder in Darling in the Franxx, weil Phoebe und ich hatten mal ein längeres Gespräch darüber, wie die Message von Darling in the Franxx am Ende einfach nur ist, ficken ist geil.
Ist so.
Ja, es ist doch so.
Ist so,
es geht
ja
doch wirklich nur darum, oh, Liebe ist total toll und Schwangerschaft ist toll und
ich glaube immer noch, dass der hauptfinanziert war von Shinzo Abe, der einfach nur der Bevölkerung sagen wollte,
genau,
procreate.
Genau, und hier haben wir eine weniger, also hier war damals die Geburtenratensituation in Japan offensichtlich noch ein bisschen sonniger, weil hier haben wir nicht so sexuelle Themen, aber natürlich auch dieses Thema von, was macht einen Menschen überhaupt aus? Ist ein Mensch überhaupt noch ein Mensch, wenn er seine Instinkte und Bedürfnisse und Emotionen nicht mehr hat? Und ja, zumindest auf einer thematischen Ebene. Also in der ersten Folge hat man da noch nicht so wahnsinnig viel von gesehen. Ich habe gerade eben gesagt, das ist jetzt der zweite Punkt. Die Plotbeschreibung liest sich so ein bisschen wie so eine Fanfiction von einem 14-Jährigen. Also ich finde, das genau der Shit, den hätte ich mit 14 geschrieben. Das war ja auch so 15 bis 18 war so meine große Fanfiction-Zeit. Ich hätte sowas geschrieben und ich hätte mich dabei unfassbar intelligent gefühlt. Ich hätte mich richtig, richtig clever gefühlt. Ich hätte gesagt, guck mal, wie gesellschaftskritisch ich hier bin. Denn in einer immer weiter technologisierenden Gesellschaft, die immer mehr auf Optimierungszwang und Effizienz ausgelegt ist, wo bleibt da der Mensch, Gabby? Hm? Wo bleibt der Mensch, wenn ich nächste Woche Dienstag die Mathearbeit bei Frau Glöckner schreiben muss, für die ich nicht gelernt habe? Greift das nicht zu sehr in mein Dasein als Mensch ein? Das ist eine Frage, die ich mir wirklich damals gestellt habe.
Legitime Frage. Also, ich muss dich aber leider enttäuschen, der Autor war leider 39, als er das geschrieben hat.
Dann hat er sich sein inneres Kind sehr, sehr gut bewahrt. Ja, ansonsten, die erste Folge hat, wie gesagt, die erste Folge war noch nicht so bedeutungsschwanger. Die bestand im größtenteils aus extrem vielen Charaktereinführungen, bei denen ich irgendwann auch so ein bisschen den Überblick verloren habe.
Ja, ich sehr, auch keine sehr Ahnung und weiß auch nicht, warum es so viele Charaktereinführungen gab, weil das nicht wirklich relevant sich angefühlt hat für die erste Folge.
Nee. Sehr, sehr viele, sehr langweilige Dialoge, finde ich, die eben auch nicht sehr interessant waren, weil sie alle sehr kryptisch waren, wenn man die Charaktere noch nicht kennt.
Das ist was heutzutage als Vague-Posting auf Twitter und so verschrien ist. So, wenn so Leute einfach so kryptische Nachrichten posten, um Engagement-Farming zu betreiben und so. Das ist genau das. Das ist Engagement-Farming, die Animation. Einfach nur Charaktere irgendwelche Dinge sagen lassen und auf irgendwas zu referenzieren, Menschen zu referenzieren, Ereignisse zu referenzieren, von denen du absolut nichts weißt, sodass du als Zuschauer einfach nur da sitzt und dir denkst so, Digga, ja, okay, und jetzt?
Ja. Ja, und dann gab es am Ende noch ein bisschen fette Action, die hat mir am besten gefallen, die war auch ganz ordentlich animiert, sah ganz nice aus und da haben sich die Yuri-Girls, waren dann doch ganz und gar nicht Yuri und haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Das war ganz lustig, weil das halt auch so ein bisschen, auch so, irgendwie so, ja, Teenage-Dieb war auf eine Weise so. Da haben die Rebellen gegen die Raumstation-Crew gekämpft und im Hintergrund war dieser Hardrock-Soundtrack die ganze Zeit mit wirklich schrillenden, wummernden E-Gitarren.
Das ist da wirklich das Weirdeste. So. Du hast die ganze Zeit konstant einfach so einen Hardrock-Soundtrack im Hintergrund, so, der auch sehr, sehr generisch klingt, to be honest. Aber und es passt einfach null zu keiner Sekunde, weil das halt einfach so eine Space-Opera, so ein Space-Opera-Ding ist und du hast einfach die ganze Zeit irgendwie so Hard-Rock da im Hintergrund Das war komplett merkwürdig. Auch teilweise wirklich eingesetzt in einer Art und Weise, dass das auch wirklich einfach nicht zu dem gepasst hat, was wir da auch nicht zum Bildfluss gepasst hat und so weiter. Also das war komplett merkwürdig. Aber man merkt, Anime war da gerade in so einer Selbstfindungsphase zu dem Zeitpunkt. So, wir kommen gerade noch aus den 90ern raus, wo sehr viel so goofy Zeug produziert wurde, gegen Ende der 90er auch viel so edgy Zeug und vor allem so Titel, die sich wirklich überhaupt nicht ernst nehmen. Und da reingestreut kamen aber dann halt so Sachen wie Evangelion und Cowboy Bebop und Lane, die düster und ernst waren und erwachsene Geschichten erzählt haben und extrem gut ankamen, auch international. Und man natürlich jetzt ganz viel versucht hat, so dass wir machen das neue Evangelion jetzt, wir machen das neue Lane oder irgendwie sowas. Und dann solche Themen irgendwie vermischt hat, ist aber im Kopf hängt man immer noch so ein bisschen in den goofigen 90ern und vermischt das dann so ein bisschen und herauskommt dann halt irgendwie sowas hier. Und du hast so Charaktere, die sich auch verhalten, als würden sie jetzt aus dem nächsten End 90er, früh 2000er Moe-Anime kommen. Und hast so ein Setting, wo einfach so keine Männer mehr existieren, aber naja gut, Yuri können wir da jetzt auch nicht reinbringen, weil es ist ja, wir machen ja eine ernste Story und so, auch wenn die Charaktere sich verhalten wie in jedem zweiten Yuri-Anime und so und ja, also das fühlt sich so wie so nix Halbes und nix Ganzes an und man merkt so von Folge 1 an, dass hier kein Konzept da ist, dass einfach nur versucht wurde, irgendwas bedeutungsschwanger Wirkendes zu konstruieren und am Ende kommt halt irgendwie so eine Matschepampe raus.
Ja, also war, ja, wie du schon sagst, eine weirde Matschepampe-Mischung aus verschiedensten Elementen. Es war, wollte irgendwie cool und abgewichst, aber gleichzeitig auch irgendwie bedeutungsschwanger sein und dann aber auch irgendwie niedlich und es war irgendwie von nix so wirklich. Also weiß ich nicht, war dann im Endeffekt doch ganz schön nichtssagend. Und in mir hat die erste Folge kein bisschen das Bedürfnis ausgelöst, da mehr von zu sehen.
Same.
Oder mehr darüber zu reden. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch zu den Zahlen kommen.
Alles klar, dann tu dein Bestes.
Auf MAL haben wir eine 6,30 bei 6068 Bewertungen. Stand ist hier der 11.03.2026. Unsere Community gibt eine 4,22 bei 9 Bewertungen. Gabby, was gibst du denn dem Genetikschaft?
Ich würde eine 3 von 10 geben. Es war jetzt nicht die schlimmste Zeit, die ich jemals in meinem Leben mit einem Anime hatte. Aber ja, wie du schon sagtest, gar kein Interesse, da irgendwie mehr davon zu sehen. Endo.
Digga, ich sollte wirklich mal langsam so 10. hingehen,
ja,
und jetzt sowas sagen wie 10 von 10. Weil das ist nur Gleichschaltung hier, Alter. Wir müssen uns mal mehr beefen. Das ist doch voll langweilig, wenn wir immer nur die gleiche Bewertung geben. So.
Ja, was willst du machen, ne?
Dann am Ende kriegen wir noch Unterstellung, dass das hier so von einem Dude aufgenommen wird, der dann halt so ein Voice-Filter über eine der Stimmen, genau. Ja, schlimm.
Ja.
Naja, nee, 3 von 10 fand ich auch nicht so interessant.
Gut, aber du findest doch die Quintessential Quint-Tablets interessant, oder?
Ja, würde ich sagen, den habe ich gern geschaut.
Möchtest du ein Anime sehen, in dem es um deren Kindheit geht?
Ja.
Gut, dann habe ich jetzt für dich Let's Go Quint-Tablets. Im japanischen Titel Go, go, Itsutsuko Land. Klingt auch gut, oder?
Nice.
Ne?
Freue ich mich drauf.
Ja.
Ich bin gespannt, wie Yotsuba in ihrer Kindheit so war. Oder Nino.
Ja, auch mal wissen, wie Nino in seiner Kindheit so war. Lizenziert ist das Ganze von niemandem. Es gibt auch insgesamt dazu nur einen englischen Dub, der ausschließlich in Neuseeland ausgestrahlt wurde. Den findet ihr online über diverse Suchen und wir gucken das jetzt uns auch gleich mit diesem neuseeländischen Dub an. Das Ganze ist ein Original-Anime von Magic Bus, die hatten wir zuletzt 2023 mit The Aristocrats Otherworldly Adventure. Hatten wir die echt so lange nicht mehr? Oder habe ich hier meine Tabelle nicht geupdatet, nachdem ich sie vor 2 Jahren mal gefüllt habe? Eigentlich habe ich sie geupdatet, aber wir hatten Magic Bus tatsächlich seit 2023 nicht mehr. Okay, aber demnächst mal wieder. Im Retro-Podcast hatten wir Magic Bus zuletzt im Winter 1998 mit Sexy Kommando Gaiden. Die Autorin ist Koide Kazumi, bekannt für den 1986er Anime Wonder Beats Crumble. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich gucke mal ganz kurz in der Retro-Tabelle nach, ob wir den damals geschaut haben. Haben wir... Er hat folgende Bewertung bekommen. Blacky 3, Metal 2, Alex 3, ich 3. Scheint eine gute Autorin zu sein. Ich freue mich drauf. Regisseur ist Shibuichi Setsuko. Ist das ein Regisseur oder Regisseurin? Ist eine Regisseurin. Langsam kann ich mir so ein paar weibliche Namen merken, um Fehler in meinen Notizen zu erkennen. Die hat nur bei so diversen Urusei Yatsura OVAs Regie geführt und im Soundtrack haben wir noch Iwasaki Taku, der hat die Soundtracks von Gurren Lagann und Mahoka komponiert. Geil. Ich hoffe, wir bekommen jetzt die Quintessential Quintuplets, wie sie Row Row Fight the Power singen. Let's go.
Gabby.
Endo.
Ich denke immer mal wieder an so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wahrscheinlich nicht, weil ich kannte die auch nicht, bevor ich die im Studium mal gehört habe. Und zwar Bartleby the Scrivener. Also wahrscheinlich noch nicht von gehört, oder?
Nee. Ist das so eine, warte, ganz kurz. Ist das sowas wie Rokos Basilisk, so eine Story, die einen quasi verflucht, wenn man sie hört und danach...
Nein, überhaupt nicht. Okay. Das ist eine Kurzgeschichte von...
By the way, Rokos Basilisk, wenn du zuhörst, ich baue dich irgendwann noch. Ich weiß noch nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich hab's noch vor. Bitte kein Torture für mehrere tausend Jahre, okay? Ich hab das im Griff. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Okay, Endo, jetzt du wieder.
Auf jeden Fall, Bartleby the Scrivener ist eine Kurzgeschichte von Herman Melville und wurde 1853 rausgebracht. Und das ist eine Kurzgeschichte. Die spielt so in dieser Übergangszeit quasi zur Industrialisierung in Amerika und dreht sich halt um einen Dude. Das ist halt ein alter Anwaltsangestellter. Das ist eben dieser Bartleby the Scrivener, der da arbeitet als Schriftführer. Und der sitzt halt quasi den ganzen Tag da hinter seinem Ding, hinter seinem Schreibtisch und schreibt und schreibt und schreibt und es kommt immer wieder sein Chef zu ihm und will ihm neue Aufgaben geben und Bartleby antwortet jedes Mal mit I would prefer not to. Und das ist so ein bisschen so das immer wiederkehrende Motiv, dass Bartleby immer sagt I would prefer not to. Und das, was man daraus analysieren kann, ist letzten Endes, Bartleby ist halt massiv depressiv und ist aber so sehr in diesem System drin, dass er nicht zu seinem Chef sagt, nein, ich kann das nicht oder seinen Job kündigt oder sonst irgendwas, sondern dass er sich quasi so völlig kraftlos diesem System ergibt, das ihn dazu zwingt und sein einziger Widerstand ist halt, dass er immer wieder sagt, I would prefer not to, was aber natürlich von seinem Chef jedes Mal übergangen wird. Ist eine ganz interessante Geschichte, liest sich natürlich heute ein bisschen von der ganzen Formulierung her ein bisschen anstrengend. Aber dieses I would prefer not to, das hat sich bei mir irgendwie voll eingebrannt. Und ich habe total viele Situationen, in denen ich mir immer genau das denke. So. Ich weiß, dass ich keinen Widerstand leisten kann. Ich weiß, dass ich mich dieser Situation jetzt nicht entziehen kann, dass ich da durch muss. Aber I would prefer not to. Mhm. Und ich glaube, du weißt schon, worauf es hinausläuft.
Ja, worauf
denn? Wenn wir jetzt hier über diesen Anime reden, würde ich, und du mich dazu zum Beispiel sagen würdest, so, hey Endo, lass den jetzt nochmal gucken, wir müssen da ein Review zu machen. Generell bei solchen Anime, wenn du solche Anime hast hier im Podcast, und ja. Ich hab leider die dumme Entscheidung getroffen, vor 4 Jahren, 4 Jahren, zu sagen, ja klar, Gabby, mache ich mit dir den Podcast, wo wir jede einzelne Anime-Folge gucken. Bei solchen Anime, da denke ich mir dann auch. Also ich würde, das wäre so die Tagline für diesen Anime, für Gogo Itsutsugu Land für mich. Und zwar, I would prefer not to.
Würde ich mich auch tatsächlich anschließen. aber da können sich die Eltern der Hauptcharaktere hier nicht anschließen, denn die haben ganz schön was zu tun, denn die Mutter hat sich entschieden irgendwann mal, ich presse jetzt Fünflinge aus mir raus. Und so entstanden sie, die Quintessential Quintuplets. Und die sind fünf Hurensohnkinder, die jetzt richtig viel Tohu Wabohu an ihrer neuen Schule sorgen, wo sie jetzt gerade jetzt in der Grundschule eingeschult werden und sich dort wahrscheinlich auch einstuhlen. Und treiben sie ganz viel Schabernack und Tohuwabohu und machen ganz viel verrückte Dinge, wie zum Beispiel einen Hund adoptieren und die Schule zusammenschießen und die Fette da, die rollt über die Schule drüber und dann sterben alle, weil sie so fett ist. Und ja, willst du 50 Folgen davon schauen? Wollen wir den komplett mal schauen?
I would prefer not to.
Also, ja. Ne, schön mit diesem schönen neuseeländischen Dub, der tatsächlich ein bisschen weniger sich wie so ein ranziger amerikanisierter Kinder-Anime-Dub angefühlt hat, eben weil er aus Neuseeland stammte. Sie haben aber dennoch die Namen alle eingedeutscht. Aus der Familie Morino wurde die Familie Miller
eingedeutscht.
Ja, eingedeutscht. Die deutsche Familie Miller, die in Neuseeland lebt. Ich meine, Neuseeland, ne, klingt ja auch schon so deutsch. Also welches Land würde denn Neuseeland heißen, wenn es nicht deutsch wäre? Warum sollte das Land einen deutschen Namen
tragen? Ja, klar. Ne? Das ist ja genau wie Elfenbeinküste. Ja. So, da sagen die bestimmt auch alle Elfenbeinküste zu ihrem Land.
Naja, na klar.
Ist halt die Elfenbeinküste.
Genau. Was denn sonst?
Ja.
Ja.
Gut. Ja, das war, also das hat sich so, also ich fand das richtig scheiße. Also das war wirklich einer der beschissensten Anime, die ich je hier im Podcast gesehen habe. Weil der einfach, also mein Hirn hat sich aktiv geweigert, bei diesem Anime aufzupassen. Das war jedes Mal, wenn ich so ein bisschen so gesagt habe, so komm, wir wollen ja hier auch einen Podcast machen. Jetzt konzentrier dich mal ein bisschen drauf. Da hat mein Hirn immer gesagt, I would prefer not to. Und hat sich dem dann auch tatsächlich verweigert. Also ich glaube, mein Hirn ist suizidiert an dieser Stelle. Weil der so unfassbar langweilig, also es hat sich angefühlt, auch so ein bisschen durch diesen Dub, den wir hatten, wie so ein sehr, sehr, sehr schlechter Nickelodeon-Cartoon, der so nach einer Staffel direkt abgesetzt wird.
Absolut.
So, auch mit, also, aber so die beschissene Art von Nickelodeon-Cartoon, so, wo es auch so die ganze Zeit irgendwelche total unwitzigen Random-Witze gibt. Die ganze Zeit passiert irgendein zusammenhangloser Scheiß mit irgendwelchen voll coolen Kindercharakteren und der eine hat einen Irokesenschnitt. Und gab's nicht sogar bei All Grown Up oder irgendwie so, gab's doch, glaube ich, sogar so einen Charakter, der so ein bisschen so ähnlich aussah, der auch so einen Irokesen hatte, so ein kleiner Junge.
All Grown Up, war das die erwachsene, in Anführungsstrichen, Version von Rugrats?
Ah ja, genau, ich wusste jetzt nicht mehr, wie die Kinderversion davon hieß. Ich kannte nur All Grown Up, weil das war dann
meine Zeit. Holy shit, das ist ja gerade. Das ist ja gerade richtiger Generational Divide hier gerade. Also, ich kenne halt All Grown Up nicht, ich kenne nur die Rugrats. Und die Rugrats habe ich super gerne als Kind geschaut, irgendwie damals. Aber All Grown Up habe ich da nie geschaut. Tja. Das ist ja krass.
Kannst mal sehen, wie alt du bist.
Das ist ja komplett insane.
Ja, auf jeden Fall, fand ich es halt, wie gesagt, die ganze Zeit irgendwelchen zusammenhangloser Müll. Die Charaktere sind alle durch die Bank weg unfassbar nervig, die Witze sind durch die Bank weg unfassbar unlustig, alles was da passiert ist einfach völlig irrelevant.
Das ist auch
wir haben gerade eben schon wir haben gerade eben schon gesagt, wenn wir das als Kinder geguckt hätten, hätten wir es glaube ich auch unglaublich irrelevant gefunden. Total. Außer wir wären irgendwelche so 3- bis 6-Jährigen, also in einem Alter, in dem du ein Kind halt noch vor den Fernseher setzt und es lässt sich von so ziemlich allem berieseln, was es sieht und es hat noch nicht so wirklich einen Geschmack oder Sachen, die es gut oder schlecht findet. So, dann ist es vielleicht okay, aber ich sag mal, für jedes einigermaßen ausgeprägte Gehirn ist das hier eine reine Tortur.
Ich hätte das super langweilig gefunden, ab so 6-7 Jahren, genau. Also, das ist einfach so belanglos. Was wollte ich gerade sagen? Der ist so belanglos, dass ich auch meine Talking Points hier vergesse. Es ist playing it safe, die Animation auch einfach so. Der hat halt auch wirklich nichts Besonderes in sich. Also das ist wirklich ja einfach nur, wir haben jetzt hier diese Fünflinge und die treiben moderaten Schabernack. Und dann gibt es moderate, leicht angesäuerte Reaktionen auf diesen moderaten Schabernack. Und dann geht's weiter und der nächste moderate Schabernack passiert. Und sie freuen sich ganz doll auf die Schule, weil Schule ist cool, Leute. Yeah, Schule. Und das ist es. Das ist der ganze Inhalt von dem Ding. Und ist eigentlich ein bisschen wieder so absurd, einfach dieses Konzept, dieses Retro-Streams hier. Das Ding hier haben so ein paar japanische Kleinstkinder geschaut und instant wieder vergessen, 10 Minuten nachdem sie es geschaut haben. Oder wahrscheinlich auch während sie es geschaut haben. Und ein paar neuseeländische Kleinstkinder, die das auch instant wieder vergessen haben und niemals Fan geworden sind. Und niemand hat das geschaut, hat irgendwie was die Animatoren da, das sind ja trotzdem sehr, 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 sehr viele Tage und Wochen und Monate an Arbeit reingeflossen in diese 50 Folgen, die das Ding hat. Und niemand hat das jemals appreciated. Und nun sitzen wir hier da Die ersten Menschen, nachdem das irgendwie wahrscheinlich vor 25 Jahren, so ein paar japanische und neuseeländische Kiddies geguckt haben und sagen, ja, du bist so scheiße.
Tja.
Und wieder appreciated niemand die Arbeit, die da über Monate hinweg reingesteckt wurde. Tja.
Also ich appreciate die Arbeit, aber ich finde das Endprodukt trotzdem nicht gut.
Das ist korrekt.
Also, ja, was soll man dazu sagen? Das ist ein unfassbar irrelevanter Kleinstkinder-Anime. Kinder-Anime finden wir ja meistens sowieso nicht unterhaltsam. Also die haben ja sowieso schon immer einen schweren Stand, weil wir halt einfach offensichtlich überhaupt nicht die Zielgruppe davon sind. Und aber es gibt so ein paar halt Kinder-Anime,
genau.
Die haben dann doch irgendwie ein bisschen, ja, so ein paar, die haben dann, da merkst du dann, die wurden dann schon geschrieben, so von Erwachsenen, die das schon an Kinder richten, aber trotzdem was Cooles machen wollen. Ne, genau. Die dann so die Waage halten, sowas wie Princession Orchestra zum Beispiel. Oder ich mochte ja zum Beispiel Kaito Joker, den haben wir jetzt hier nicht geguckt, aber den fand ich in der Hinsicht auch ganz cool, damals, als ich ihn vor über 10 Jahren geschaut habe. Aber dann gibt's halt noch so die Kinder-Anime, die halt wirklich einfach Produkte sind, die für Kinder produziert werden. Irgendwie Kinderprogramm, ja genau, um den Kinderprogramm-Block zu füllen, den die morgens vor dem Kindergarten schauen. Und das hier ist sowas.
Ey, also, ohne Scheiß, diese einzelnen Szenen Scheiße. Hier könnten auch heutzutage auch KI-generierte TikTok-Slop-Szenen sein, wo auch der Inhalt von der KI festgelegt wurde. So sloppig ist das Ding. Gut, alles klar. Vergessen wir alles. Wir haben gleich ja noch ein Kinderanime, der hoffentlich ein bisschen besser ist. Und wir gehen mal zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,45 bei 406 Bewertungen. Stand hier, okay, es war immerhin 406, das sind wahrscheinlich die 406 neuseeländischen Kinder, die das geschaut haben und dann auf ML später eingetragen haben. Und die 6er Bewertung kommt noch daher, dass die vielleicht, naja, nicht mehr so ganz wussten, was sie damals, wie sie denn fanden, weil sie ihn instant wieder vergessen haben. Der Stand hier der 11.03.2026, aber gut, der Stand wird sich nicht großartig ändern. Unsere Community gibt eine 2,40 bei 10 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 1 von 10, das war übelste Scheiße und ich will meine Lebenszeit zurück. Gabby.
Ich gebe eine 1 von 10, das war übelste Scheiße und ich will meine Lebenszeit zurück. Aber niemand wird sie uns zurückgeben. Verdammt. Aber Endo. Wir hatten gerade einen Rock-Anime, jetzt gibt's einen Rap-Anime. Wow!
Oh, yo, yo, yo!
Yo, yo, yo!
Ich mach die Show, mein lieber Bro! Yeah, ich bin ein cooler Rapper! So reden die Rapper doch, ne?
Ja.
Diese Hip-Hüpfer, die Jugend so hippe die Hoppe, die hier machen. Die
Parapa immer, ne? The Rapper, den wir jetzt schauen. Parapa The Rapper, lizenziert von niemandem, weltweit nirgends lizenziert, gibt nur englische Fansubs von dem Ding. Eine Videospieladaption von JC Stuff und Production IG. JC Stuff hat zuletzt letzte Season mit Tamons B-Side und im Retro-Season-Podcast zuletzt im Frühling 2001 mit Rune Soldier. Und Production IG hatten wir diese Season mit Hanakimi und im Retro-Season-Stream zuletzt im Frühling 2000 mit FLCL. Das Videospiel ist 1996 für die PlayStation 1 erschienen und 1997 dann auch bei uns. Das Spiel sagt mir sogar was. Das ist damals, als das neu erschienen ist, relativ intensiv promoted worden für einen gewissen Zeitraum. Also intensiv genug, dass ich mit 5 Jahren damals das mitbekommen habe, dass ein Spiel namens Parapa The Rapper existiert. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es nie gespielt oder irgendwie sowas, aber es war irgendwie ein Ding. Ich habe es ist was in meinem Kopf steckt. Und die Entwicklerfirma von Parapa The Rapper heißt Nana One.
Krass.
Also die heißen wirklich, also die heißen Nana One Sha. Also Nana One und dann Bindestrich und Sha.
Tja. Jetzt wisst ihr, wo die Ursprünge liegen.
Das One ist, also eigentlich ist Nana On. Das steht nicht One, sondern On. Das E fehlt. Aber sonst ist es auch tatsächlich genauso geschrieben.
Und auch das Nana ist eigentlich Sonnenbank-Flavor. Und da ist auch eigentlich eine Zahl hinter. Und eigentlich heißt es anders, aber es heißt
Nana One. Nee, der Wikipedia-Artikel, es ist tatsächlich genau wie Nana One geschrieben. Auch mit dem O zwischendrin groß. Das fehlt nur das E. Tja. Ich würde sagen, verklagen mal die immer, die haben uns, sind die noch aktiv? Nee, sind anscheinend tot seit 10 Jahren. Gut, dann rest in peace. Wo war ich stehen geblieben? Regisseur ist Sakurai Hiroaki, bekannt für The Dark History of the Reincarnated Villainous und Machikado Masaku. Absoluter Based-Regisseur, der komplett insane ist, aber ich vermute mal, bei einem Kinder-Anime über Parappa the Rapper wird er wahrscheinlich nicht ganz so insane unterwegs sein. Aber mal gucken, vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Let's go.
Andere Typen kommen schwul aus dem Knast, doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach.
Yo, Homie, reich mir mal den Spliff. Yo, Leute, ich bin Parappa the Rapper, mache Ratatata auf dem Acker und dann steck ich meinen Schwanz in deine Mama. Und ruf dabei Allahu Akbar. Yo. Yeah. Oh, Homie, erzähl mal, worum es geht.
Ja, es geht um Parappa. Das ist so ein Dude. Das ist so ein Hund. Das ist so ein richtiger Hund, Alter. So ein richtiger Köter. Übelster Köter, der wohnt in Essen und der hat irgendwann in den frühen 2010ern mal mit den 257ers abgehangen, also mit Schniesen, Mike und Keule, und hat mit denen so ein bisschen im Jugendzentrum angefangen zu rappen und war auch auf einigen frühen Alben drauf, so bis zu Sven ungefähr war er dabei, also deren zweites Album war es, glaube ich, und dann hat er angefangen zu kiffen und kifft halt jetzt nur noch die ganze Zeit. Und haut deswegen auch keine neuen Alben mehr raus und rappt auch eigentlich gar nicht mehr. Der freetypt hin und wieder mal so ein paar Zeilen, so, wenn er mal einen hellen Moment hat. Und der sitzt auch ganz oft, wenn er so richtig viel gekifft hat, nachts da, trinkt Monster Energy und baut Beats. Also der baut Beats wie bescheuert, der Junge. Aber der nimmt halt nichts auf. So, der sagt, kündigt auch immer wieder Sachen an. Der hält sich so ein bisschen relevant, weil der hin und wieder noch in den Videos von den 257ers auftaucht, so in den Musikvideos und in deren Vlogs und so weiter und was die so auf ihrem YouTube-Kanal machen. Aber der, und dann sagt er auch immer, der recordet bald mal wieder was, der recordet was, aber der kifft halt zu viel. So, deswegen wird daraus nichts. Und das Schlimme ist, der hat halt eine richtig heftige Schreibblockade, kriegt's halt überhaupt nicht hin, irgendwas zu texten, und deswegen fängt der irgendwann an, sich mit so, weil ihm halt auch ein bisschen langweilig ist, so, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. So, der will dann plötzlich ein Theater in die Luft jagen, dann will er die Ehe deiner Eltern, ja, ich meine dich, werter Zuhörer oder Zuhörerin, falls du ein Mädchen bist, zerstören, indem er deine Mutter fickt, ne? Er hasselt Age im Club, deine Crewmember fragen, warum Parappa ihre Mütter fickt, und er sagt, das lenkt mich von meinem Waffenfetisch ab. Und ja, chillt dann halt in der Hood und wir bekommen hier verschiedene Hood-Tales aus der Hood, von der Hood, für die Hood, wie Parappa immer weiter eskaliert. Und am Ende macht er Tracks, in denen er irgendwelche extremistischen Gruppen supportet und bekommt von PA Sports seine neuen Szene finanziert.
Yo, danke, Bro, hast du gut zusammengefasst und jetzt zünde ich dein Haus an.
Ja, ich habe gerade, wir haben gerade gelernt, dass es offensichtlich ein Parappa the Rapper Meme Game gibt, von dem ich nichts wusste, weil das einfach zu obskur und so ist. Wahrscheinlich so 5 Leute innerhalb des Parappa the Rapper Meme Games international existieren. Aber innerhalb des Parappa the Rapper Meme Games ist Parappa the Rapper offensichtlich ein Vergewaltiger, der sich drüber lustig macht, wenn Kinder sterben.
Hammer.
Habe ich jetzt hier so rausgelesen. Ich habe keine Ahnung, was der Kontext davon ist, aber es, ja. Gut, also im Gegensatz zu dem Kinder-Anime davor, hätte ich den Kinder-Anime hier als Kind geschaut. Ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht der größte Fan davon gewesen, hätte mich aber solide unterhalten gefühlt davon, weil einfach random Shit passiert und weil er zumindest eine Vision verfolgt, auch eine künstlerische Vision. Weil du hast einfach so relativ sympathisch aussehende kleine Tier-Mensch-Figuren, die jetzt aber nicht so Furry-Style sind, sondern einfach so ein bisschen so komische kleine kleine Gnomen-Menschen mit irgendwie so teilweise einigen Tiersachen dran oder auch irgendwie die eine ist einfach nur eine Sonnenblume oder so, ne? Aber die sehen sympathisch aus und ich hätte wahrscheinlich da mir gedacht, so als Kind so, yo, stabil. Diese tiefgründigen Gedanken hätte ich mir als Kind damals gemacht mit 6 Jahren. Und ja, also es passiert nur absoluter Random Shit, aber der Random Shit ist halt nicht so uninteressant random wie das davor. Also jetzt natürlich für Menschen unseren Alters ist das schon ziemlich uninteressant, aber ja, wie gesagt, es ist einfach irgendwie sympathisch erzählt, sympathisch gemacht und es fühlt sich nicht mal besonders altbacken an. Wenn Japan heutzutage noch Kinderanime produzieren würde, über die langlaufenden Sachen hinaus, also und abseits von so Merchandise-Titeln, die einfach nur irgendwelche Franchises bedienen, dann könnte das eigentlich immer noch genauso aussehen. Das hat so ein flattes, zeitloses Design und so. Wenn das jetzt nicht 4:3 gewesen wäre, dann hätte das einfach sehr gut auch heutzutage funktionieren können. Nichtsdestotrotz, er hat nicht gerappt und das kann ja wohl nicht wahr sein. Mir wurde Rap versprochen, es wurde in der gesamten ersten Folge nicht gerappt. Was soll der Scheiß?
Schlag im Nacken, wird dein Chef sagen. Ich bin stumpf und sag bumm wie eine Sprechblase.
Ja, ne? Würde ich mich auch sagen.
Das ist wie bei Katzen. Geht der Schwanz nach oben, ist die Pussy in Gefahr.
So ist es. Ja, gut. Und möchtest du noch irgendwas beisteuern oder wollen wir einfach zu den Zahlen gehen?
Ich habe nichts mehr zu sagen, wie ein Toter. Nee, ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt so zu drollen und das ganze Review jetzt nur aus irgendwelchen Rap-Vergleichen aufzubauen, die ich mal irgendwo gehört habe, aber dafür hätte ich mir, glaube ich, was zurechtlegen müssen. Dafür höre ich nicht mehr regelmäßig genug Rap, um das jetzt alles so auf dem Schirm zu haben. Ich habe ja früher, gerade so im Teenie-Alter, wirklich extrem viel Rap gehört. Vor allen Dingen so Battle-Rap aus den bekannten Battle-Turnieren, aber auch so ein bisschen anderen Kram. Und mittlerweile höre ich immer noch Rap, aber deutlich unregelmäßiger. Ja, war ein ganz nett kreativer Kinderanime. Er hat mich nicht so abgefuckt wie der davor. Er war, also jetzt als Erwachsener, ich fand den jetzt nicht gut oder so. Also ich fand den jetzt nicht, er würde nicht sagen, okay, Gabby, nächste Mal, wenn wir uns treffen, Popcorn, Cola und 30 Folgen Parappa the Rapper, auf geht's. Also wenn ich ein Kind wäre oder wenn ich Kinder hätte, dann würde ich denen das, glaube ich, zeigen. Und wenn ich eben selber ein Kind wäre, dann hätte ich, glaube ich, auch ab und zu das mal geschaut. Es wäre wahrscheinlich nicht das, was mich voll fasziniert hätte, weil ich stand als Kind am meisten auf so Abenteuersachen oder so sehr spezifische Battle, so Battle-Game-Sachen mehr. Also ich habe sehr gern Yu-Gi-Oh! Geschaut, ich habe sehr gern Duel Masters geschaut, ich habe auch sehr gern Pokémon geguckt. So Fighting Shonen fand ich dann wieder doof, also so One Piece, Naruto und so weiter, das hat mir dann wieder nicht so gefallen. Deswegen wäre das hier für mich eher so ein Lückenfüller-Anime gewesen. Aber wenn der jetzt bei RTL 2 zwischen Yu-Gi-Oh! Und Pokémon gelaufen wäre, dann hätte ich nicht umgeschaltet in der Zeit. Das kann ich sagen. Und ansonsten kann ich mich eigentlich allem anschließen, was du gesagt hast. Er hat auf jeden Fall einen eigenen Stil. Er hat eine, ja, sogar vor allen Dingen für japanische Verhältnisse relativ kreative Idee mit diesem ganzen Hip-Hop-Ding und dass die alle in der Hood leben und dass das alles so ein bisschen so auf Street-Hip-Hop-Culture anspielt.
Aber ich habe hier gerade noch mal ein Update aus dem Top-Review auf MRL, das schreibt, dass in den 30 Folgen nicht ein einziges Mal gerappt wird oder Rap auch nur irgendwie Thema ist. Es wird nicht gerappt. Der Anime ist
aber
eine Lüge.
Aber er hat die ganze Zeit Baggy Pants und Beanie und er schläft sogar mit einem Beanie und hat ein Skateboard und sie machen einen Trödelmarkt in der ersten Folge, weil in der Hood hat ja keiner Geld und es gab kein Drive-By in der ersten Folge. Mal gucken, ob das noch kommt. Ich meine, wenn in der zweiten Folge schon ein Theater in die Luft gejagt wird, kann das ja theoretisch noch ein Thema werden. Ja, wie gesagt, war okaye Kinder-Anime-Kost, nicht mehr und nicht
weniger. Die fahren oder auch die sind in der ersten Folge auch einfach mit einem Panzer einfach durch ein Gebäude gefahren, so einfach so random oder ja, haben irgendwie so ein Atom-U-Boot halt durch eine GTA Stadt gesteuert, so. Das ist wirklich einfach das ist die GTA-Welt.
Wer hat in GTA noch nie einen Panzer gestohlen, ja, von daher?
Das ist einfach wirklich die fucking GTA-Welt für Kinder.
Würde ich sagen, kommen wir zu den Zahlen.
Ja, rap mal die Zahlen ein.
Boss hier einfach mal vor. Und zwar auf MAL haben wir eine 6,45 bei fucking 1919 Bewertungen. So wie die Reviews deiner Mutter im Puff. Der Stand ist hier der 11.3. Florian von tightflow.de aus unserer Community gibt eine 3,29 bei 7 stabilen Bewertungen.
Ey, Felix, warte mal, Felix, warum drückst du mir gerade einen AfD-Flyer in die Hand?
Das hinterfrag dich mal selber, Mois, dann wirst du die Wahrheit schon finden. Ey. Nee, und jetzt bezahl mir Geld für mein Mentoring-Programm. Okay, Felix, ist okay.
Felix, lass das mal, geh mal wieder.
Schau mal hier, guck mal hier, eine antisemitische Schrift, beschäftige dich damit bis zum Ende des Podcasts. Da hinten ist auch noch eine Langhantel. Ja, ich übernehme an der Stelle wieder. Gabby, was gibst du?
Ja, ich bewerte es halt aus Sicht von mir jetzt, ne, und dann ist das halt einfach trotzdem bloß eine 3 von 10. Aber für Kinder ist das halt ein stabiles Ding und es ist nur kein Kinderanime, den man sich jetzt als Nicht-Kind noch irgendwie reindonnern kann, ne. Endo.
Ich gebe eine 3 von 10.
Ja, natürlich gibt es eine 3 von 10.
Was hast du denn gegeben?
Ich hab eine 3 von 10. Ich habe die auch schon bei dir eingetragen. Okay.
Stabil. Hammer. Super. Ja, klasse.
Ja, warte mal. Ich sehe gerade, ich habe gerade in meiner schlauen Retro-Tabelle.
Der Podcast der Kontroversen.
Absolut. Heute ist wieder so eine richtig, richtig kontroverse Sendung. So, jetzt kommen wir aber auch mal zu den kontroversen Inhalten, denn jetzt gibt es die Titten-Anime zum Schluss. Geil.
Woo!
Beziehungsweise, es gibt erstmal einen Brainrot-Anime, der beim Durchklicken wirklich nach TikTok-Clips, nach TikTok-Brainrot-Clips aussah, von der aller brainrottigsten Sorte. Deshalb, gucken wir mal rein und lassen uns mal unser Hirn zermatschen mit Puni Puni Poemi. Lizenziert von niemandem. Auch hier gibt es nur noch irgendwelche Restbestände der US- und UK-DVD-Boxen, wenn ihr euch das legal anschauen wollt. Ansonsten Fansubs alternativ. 1 Original-Anime von JC Stuff, die hatten wir gerade eben schon mit Parapa the Rapper. Und das Ganze ist ein Spin-Off zur 1999er-Serie Excel-Saga. Excel-Saga, weiß ich nicht, sagt ihr das was?
Sogar.
Ja, ne? Excel-Saga ist ja als Brainrot-Parodie-Anime, als sehr, sehr durchgedrehter Brainrot-Parodie-Anime bekannt. Und in Folge 17 von Excel-Saga läuft ein fiktionaler Anime im Anime Puni Puni Poemi. Und dann haben sie aus diesem fiktionalen Anime halt dann nochmal einen echten Anime jetzt gemacht und den dann so separat rausgebracht. Und während Excel Saga irgendwie so verschiedenste Anime der Zeit, vor allem so Space Opera Zeug und so weiter parodiert und so Science Fiction Zeug parodiert, ist Puni Puni Poemi jetzt das Pendant für als Magical Girl Parodie. Autor ist Kuroda Yosuke, bekannt für Gundam 00 und Infinite Reviews. Und Regisseur ist Watanabe Shinichi, das ist der Typ mit dem Afro, der sich selber mal in die Animes einbaut. Der hat auch schon bei Excel Saga Regie geführt und bei To Be Hero. Nicht To Be Hero X, sondern das alte To Be Hero, was trotzdem zum selben Franchise gehört, aber ja. Ja, dann auf geht's.
Puni Puni! Gabby,
ja,
Schinken.
Brot. Fisch.
Brot. Kennen Sie eigentlich den Darm?
Der schmeckt mir wie
nein,
die Rügen,
Walter. Gabby, jetzt mal aber wirklich.
Ja, nein.
Warum Hurensohn?
Penis.
Warum Hurensohn? Weißt du, wenn du den Brief in den Schlitz steckst, dann ist das kein Wunder, dass
nein,
die Lampe aus den Großglöckner wandert.
Jetzt nicht ins
ich finde wirklich,
Land.
Man sollte Kamillentee umwandeln
Japan.
In Elektrizität.
Und China.
Denn Japan tut das. Und Kohlensäure ist nicht gut für die Augen. Denn wenn du die Lampe demontierst, entsteht daraus
in meinem Arsch.
Ein Kapibara.
Ich fick dich,
40.
Ich fick dich 40, richtig hart.
40. 35
nee.
Blonde Schlüsselanhänger.
Polizei.
Kaufen sich 20 mal.
Ich eiter. Endo, eiter mir die Story.
Nö. Du musst die Story machen.
Ach, scheiße, stimmt. Ja, Buddy Buddy Poemi erzählt die Geschichte von Kobayashi Yumiko, aka Watanabe Poemi. Kobayashi Yumiko ist eine Synchronsprecherin, die tatsächlich in echt existiert und im Opening von diesem Anime durch die Gegend hampelt und ihren Song singt. Und sie hat ein sehr, sehr wildes Leben. Sie ist die Tochter oder Ziehtochter von Watanabe Shinichi, dem Regisseur von dem Anime. Und irgendwie noch so einer Frau, Kodoki Satomi, das ist... ist das vielleicht wirklich seine Frau? Nee, ist nicht seine Frau. Okay, dann hat er die Synchronsprecherin da einfach von der Frau einfach zu seiner Frau in dem Anime gemacht. Und plötzlich eines Tages sterben ihre Eltern. Also nicht in echt, weil sonst würde der Regisseur jetzt keine Regie mehr machen können. Und der lebt aber tatsächlich noch. Und dann schließt sie sich einer anderen Familie an von ihrer Klassenkameradin, die unfassbar lesbisch ist und mit ihr Yuri macht direkt in der ersten Folge. Und dann wird sie durch einen Fisch zum Magical Girl und rettet die Menschheit vor einem Typen mit einem Hoden, der sehr, sehr intensiv rumbaumelt. Habe ich das akkurat zusammengefasst? Ich weiß es nicht.
Würde ich sagen, ja.
Ja. Was zur verfickten Hölle waren wir sehend? Das, das war ein Erlebnis. Ein Erlebnis, das ich zugegeben sehr, sehr witzig fand. Also das war wirklich so, ich weiß nicht, wo vergleicht man es am besten? Es ist so City, The Animation oder Nichijou auf Crack und Speed. Es ist komplette Reizüberflutung von vorn bis hinten. Es gibt hier wirklich keinerlei Bremsen. Es wird einfach nur konstant geschrien. Irgendwas passiert. Es gibt viel zu viele Details. Man müsste das Ding wahrscheinlich sich 10-mal angucken, um sämtliche Details mitzubekommen. Weil ständig irgendwo im Hintergrund irgendwas platzt, in die Luft fliegt, irgendein Tier zerfetzt wird oder irgendwas und währenddessen aber auch noch so 20.000 Untertitelzeilen gleichzeitig durch die Gegend rotzen und man ist einfach konstant überfordert beim Schauen, aber während man da so überfordert ist und sabbert und das Hirn zu glühen anfängt, findet man auch das Ding ziemlich witzig. Also ich fand das schon, da waren schon gute Gags dabei. Das ist wieder so ein Kanonenfeuer-Gag-Ding, wo da vielleicht auch ein bisschen viel Scheiße dabei ist, auch ein bisschen viel so Gags, die man einmal nicht rafft, weil sie auf irgendwas anspielen, was man vielleicht 2001 gerafft hat, wenn man Japaner war im Jahr 2001. Aber das ist scheißegal, weil das ist alles so absurd und wild und durcheinander dargestellt mit so viel, so massenhaft viel ADHS, dass es scheißegal ist und man sich trotzdem einen wegkacken muss. Also ich zumindest.
Ja. Ich hatte gerade eben schon gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich guter ADHS-Simulator. Also für Leute, die kein ADHS haben, ungefähr so fühlt sich ADHS an. Also eine konstante Dauerreizüberflutung und ein konstantes Dauergedankenfeuerwerk, das auf dein Hirn einprasselt und es dir schwer macht, die Konzentration zu halten. Weil ja, hier war auf jeden Fall... Ja, wie du schon gesagt hast, also du wirst hier wirklich im absolut brachialen Tempo durch irgendwelche Szenen gejagt, in der 10.000 Sachen gleichzeitig passieren und dann ist es auch ein Nachteil, den Anime mit Untertiteln zu schauen, weil man dann ja auch die Untertitel lesen muss und dann kurz wegschaut und dann wieder 50.000 Milliarden Sachen passiert sind. Ich muss sagen, also im Grunde hast du alles Relevante dazu gesagt, also ich fand's auch unterhaltsam. Ich fand's auch stellenweise ganz lustig, weil hier halt auch einfach so ein kreativer Wahnsinn am Werk ist und halt auch teilweise, also ich bin ja auch jemand, ich feier so random Humor. Ich feier dummen random Humor und absurden Humor und Leute tun mega absurde Dinge. Das gab's hier auf jeden Fall auch sehr viel. Es gab auch so ein paar Witze, wie du schon sagst, die haben nicht so gezündet, wie das in so einem Gag-Feuerwerk halt ist. Und es fällt mir sehr schwer, etwas zu finden, was du nicht schon gesagt hast. Das hast du alles schon so ein bisschen vorweggenommen.
Es parodiert halt ja, super viel so Otaku-Bullshit aus der Zeit und so. Und das macht's halt ziemlich gut, finde ich. Also das ist, es ist so, alles ist so wirklich so übertrieben. Es ist, also so die Charakterdesigns auch sind so eine übertriebene Art von 2000er Moe. Aber so alles so komplett ins Zehntausendste getrieben. Also die Gesichter, die sind weirde, komische Schmelzgesichter, aber halt nicht jetzt so super schmelzig wie in den 90ern noch, aber oder so, aber schon so irgendwie auf so einem exzentrischen, wilden Level. Dann hast du da so einen Charakter, das soll so die aller Onecha mit den dicken Titties sein und so, aber die fummelt sich einfach die konstant einfach selber an den Titties rum und die Titties sind so wie so massive Bälle einfach so und das ist einfach, es ist so richtig dummer Scheißhumor, so richtig dummer, wir fahren über alles drüber, was so die Otaku-Szene der 2000er ausmacht, Humor drüber und das macht's irgendwie so großartig. Man muss natürlich mit sowas ein bisschen was anzufangen wissen, man muss so ein bisschen in früherer Otaku-Kultur ein bisschen drinstecken. Die Referenzen zu diversen Anime sind allerdings eigentlich heutzutage vielleicht sogar ein bisschen besser verständlich. Aber hast du Referenzen zu JoJo oder so, was heutzutage jede Sau gesehen hat, also und 2001 tatsächlich noch nicht, ne? Von daher, ja, hast du auch so Sailor Moon-Referenzen und solche Sachen drin. Also wirklich referenztechnisch, was Anime so betrifft, erkennt man viele Sachen ziemlich easy hier.
Ich muss aber sagen, ich fand es gar nicht, dass man da so krass in Otaku-Kultur, also kommt halt drauf an, dann verstehst du halt die ganzen Referenzen.
Ja.
Aber ich muss sagen, die Referenzen waren hier noch das, womit ich am wenigsten anfangen konnte, weil das sowas funktioniert für mich. Also, keine Ahnung. Ja, Evangelion existiert. Wow.
Ja, klar.
Stands existieren. Wow.
Das ist die Pointe. Na, ich finde, es kommt immer drauf an.
JoJo existiert.
Es kommt immer drauf an, was aus den Referenzen gemacht wird. Und hier wurden tatsächlich ja teilweise ganz witzige Sachen aus den Referenzen gemacht. Weil die Referenzen einfach genutzt wurden, um irgendwie wieder irgendwas Extremes darzustellen oder so.
Hat für mich nicht so gezündet. Aber selbst wenn man die Referenzen alle nicht versteht, hast du halt hier immer noch genug random Bullshit-Humor. Charaktere eskalieren einfach völlig und tun komplett absurde Sachen. Und im nächsten Moment wieder was anderes, dass das alleine auch schon unterhalten kann.
Ich meine,
es gibt auch ein bisschen mildes Edgy.
Ja.
Ich würde sagen, das zündet in dem Sinne, also bei Edgy-Fans zündet es wahrscheinlich nicht so, weil es nicht wirklich erotisch dargestellt ist.
Nee.
Also es ist halt auch eher eine Pointe- und Otaku-Parodie an der Stelle. Also dieser Anime ist einfach so unglaublich voll von allem. Das wäre aber tatsächlich auch so ein bisschen mein größter Kritikpunkt, weil ich persönlich fand es auch tatsächlich ein bisschen anstrengend zu schauen auf eine ganze Folgenlänge. Vor allen Dingen, weil die Folge ja auch 30 Minuten lang ging. Weil diese konstante Reizüberflutung, irgendwann hat man die Hirn so ein bisschen getiltet. So. Da hat es dann irgendwie Probleme gehabt, dabei zu bleiben und sich zu konzentrieren. Jetzt bin ich heute auch sehr müde. Aber ich finde, da hätte eine Verschnaufspause nicht nur gut getan, sondern wäre vielleicht auch mal notwendig gewesen. Das ging aber trotzdem, man muss auch dazu sagen, der Wahnsinn ging gegen Ende der Folge aber so ein bisschen runter. Da haben sie dann halt so Mecha-Anime parodiert, / Kaiju-Anime mit so einer Ästhetik gespielt und da wurden die Szenen dann ein wenig zusammenhängender. Nichtsdestotrotz war das halt so ein bisschen mein größter Wermutstropfen daran, dass ich es schon anstrengend zu schauen fand. Aber ansonsten, ey, es war, hatte eine super ausgefeilte Vision, es war kontrollierter Wahnsinn.
Es sah animationstechnisch, by the way, ziemlich gut aus. Also das hatte ziemlich viele sehr kreative Animationen drin, die auch sehr, sehr flüssig waren und hatte super viele geile Regieideen drin. Also Watanabe Shinichi ist auch einfach super, super underrateder Regisseur und ein bisschen schade, dass der eigentlich mittlerweile ich glaube, exklusiv als Episode Director bei Onuma-Titeln arbeitet, aber selber irgendwie nichts mehr macht. Der hat irgendwie so die halbe, ich sehe gerade, der hat die halbe Serie Precession Orchestra, der regifiziert. Ich weiß nicht, ob er sich da mittlerweile immer noch selber einbaut als Afro-Dude. Aber hier war es ja wirklich so, zur Erklärung, der Watanabe Shinichi ist ein Typ, der hat halt legitim halt so ein Afro, der hat sich seine Haare zu einem Afro machen lassen, das ist halt so sein Markenzeichen und der baut sich in die Anime, die er macht, also auch in einzelnen Episoden, die er gemacht hat, hat er sich früher immer selber eingebaut, ich weiß nicht, ob er es heute noch macht und hier ist das Ganze ins Extreme getrieben, dass er halt wirklich einfach der Hauptcharakter oder der Vater der Hauptcharakterin ist. Und super viel Screentime sich selber gibt. Und die Hauptcharakterin ist auch einfach nur die Synchronsprecherin von der Hauptcharakterin. Also, das ist auch schon wieder so auf so vielen Ebenen so Anime-Nerd-Wissen, was da abgefragt wird. Und wenn man das alles so ein bisschen kennt, dann ist das wieder ein bisschen witzig.
Ja.
Wobei man dann jetzt nicht viel wissen muss, ne? Das ist einfach nur, das war jetzt alles, was ihr da an Wissen braucht dafür. Ja.
Tja,
dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Zahlen rein, ne? Auf ML haben wir eine 6,57 bei 40. Nee, das ist der falsche Anime. Wir haben gerade noch eingeschaut. Auf ML haben wir eine 6,52 bei 18.561 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 7,55 bei 11 Bewertungen. Das hatten wir tatsächlich schon lange nicht mehr, glaube ich, dass unsere Community deutlich höher bewertet als ML. ML einfach Shit-Taste. Und mal gucken, ob Endo auch Shit-Taste hat. Endo, wie gibst du?
Ich habe mit ziemlicher Sicherheit Shit-Taste, weil ich fand den witzig und ich fand ihn kreativ und er hat mich gut unterhalten, aber ich finde nicht, dass das hier Gottes Werk war. Darüber reden wir gleich. Deswegen gebe ich hier tatsächlich nur eine 6 von 10. Ich finde, das ist ein nettes kleines Comedy-Snack-Ding, das man sich ja auch sehr schnell komplett anschauen kann, weil es nur 2 Episoden gibt. Nichtsdestotrotz fand ich, wie gesagt, dass es ein bisschen zu viel war und ein bisschen zu ADHS-lastig und ein bisschen zu abgedreht und halt auch nicht jeder Witz bei mir unbedingt funktioniert hat. So reine Gag-Anime kriegen mich ja sowieso weniger. Es ist ja auch so einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Bocchi the Rock nicht für die beste Erfindung seit geschnitten Brot halte. Deswegen, ja, 6 von 10 war ein nettes Ding, aber finde ich jetzt auch kein absoluter Banger. Gabby?
Brutaler Absturz-Taste. 7 von 10 ist das natürlich. Eine 7 von 10. Und wir haben direkt im Anschluss noch einen Kurzanime geschaut, und zwar ist das Hanokyo Meidotai. Hat keinen internationalen Titel. Lizenziert von niemandem, gibt es nur Fansubs zu dem Ding. Also auch weltweit gibt es da keine Lizenz. Eine Manga-Adaption vom Studio Daume, die, glaube ich, Daume ausgesprochen werden. Die gibt es nicht mehr aktiv, die hatten wir aber trotzdem schon mal zweimal im Season-Retro-Podcast Herbst 2007 mit Minamike und im Sommer 2010 mit Shiki. Und der Manga ist von Morishige, das ist der Mangaka, der die Vorlage zum 2005er Anime Koi Koi 7 gezeichnet hat. Kennt ihr alle. Der Manga hierzu lief von 2000 bis 2006 in 14 Bänden. Als Regisseur haben wir Ide Yasunori, Regisseur von Onegai Twins und Onegai Teacher. Und Assistenzregisseur ist Yatagai Kenichi, der Regisseur von Dojin Work und Leviathan The Last Defense. Okay. Ja, gibt hier 2 Projekte, by the way, die so heißen. Es gibt hier diese 2001er Kurz-Anime-TV-Serie, wo die Folgen so 15 Minuten lang sind ungefähr. Die hat dann nochmal nach 12 TV-Folgen nochmal 3 Folgen als OVA bekommen. Und 2004 gab es aber nochmal einen Reboot der Serie als TV-Serie mit voller Länge. Wurde allerdings bei uns im Chat geschrieben, die ist wohl deutlich ernster und weniger so auf edgy Bullshit ausgerichtet. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Endo, erleuchte die Menschen über deinen Mate-Fetisch und wie er hier inhaltlich befriedigt wurde.
Also, ich habe eine sehr große Vorliebe für Mates. Ich finde Mates unfassbar hot. Ich finde alles daran unfassbar hot. Ich könnte da jetzt ins Detail gehen, aber ich glaube, das ist hier kein angemessenes Format dafür und ich glaube, weder will ich das in der Form preisgeben, noch wollt ihr das in der Form hören. Ihr bräucht euch einfach nur zu merken, was dem Gabby sein Hexenhut, das dem Endo seine Maid. Also Maid wirklich, ne? Wisst ihr. Ihr wisst wirklich, weil ich das ja auch schon ein paar Mal erwähnt hatte im Season-Stream und so. Pass auf, und du hast hier einen Dude, ne? Nennen wir ihn mal Endo. Und Endo wird, warum ist der überhaupt da? Wird er da hingerufen oder warum reist der überhaupt dahin? Der reist auf jeden Fall nach Tokio.
Der wurde von, genau, der ist irgendwie arm und hat kein Geld und dann hat er von seinem Großvater erfahren oder so und wird jetzt so nach Tokio
berufen. Genau, seine Mutter ist gestorben.
Ach, seine Eltern sind gestorben,
seine Mutter, ja. Genau, seine Eltern sind gestorben und er wird dann halt von seinem Großvater nach Tokio berufen, wo er aber nicht mitten in Tokio lebt, sondern irgendwie in irgendwelchen Bergen drumherum.
In Tokioter Alpen.
In den Tokioter Alpen, wer kennt sie nicht? Und dann, oben auf dem Berg ist halt eine gigantische Villa mit einem gigantischen Garten und ein riesiges Anwesen und dort begrüßt ihn eine ganze Armee an Maids, die ihm treu ergeben ist, weil sein Großvater war ein ordentlicher Lustmolch und hat sich auf irgendeine Insel verpisst, auf der er die ganze Zeit nur rumbumst und hat gesagt, so, mein lieber Enkelsohn, du sollst jetzt das gleiche Erlebnis haben und stellt ihm eben eine Armee an Mates zur Verfügung, die auch noch alle unfassbar horny sind. Und das ist Endos neues Leben. Also quasi das vervollkommte Leben. Ein Leben voller consensual horny mates.
Der heißt gar nicht Endo.
Das ist das, wo ich irgendwann mal landen will. Doch, der heißt Endo.
Nee, steht aber Taro.
Ist ein falscher Eintrag. Aber ich weiß, dass der Endo heißt. Ich kenne den Autor. Mein Papa ist der Autor.
Und es wird natürlich, du hast eine Sache ausgelassen. Es wird angedeutet, dass möglicherweise die ganzen Mates die Töchter des Großvaters sind und damit die Tanten von unserem Hauptcharakter.
Das ist aber dein Headcanon gewesen. Ich glaube, das wurde gar nicht angedeutet.
Also komm, du hast doch, also es wurde ja ziemlich deutlich in diesem Video gezeigt, so dass er diese ganzen Frauen, die da in dem Video zu sehen waren, weggeflankt hat.
Und dann sind ja, aber da wurde nicht gesagt, dass die irgendwas mit den Mates zu tun haben.
Aber es waren sehr, sehr viele Frauen und die haben jetzt sehr, sehr viele Mates. Die sind vielleicht...
Aber das ist an der Stelle Headcanon. Das ist schon interpretiert.
Ich glaube, im Chat wurde das sogar bestätigt.
Nee.
Ich glaube doch.
Ich glaube nicht.
Kann der Chat das bitte nochmal bestätigen oder revidieren? Das würde gerne nochmal klare Kante hier sehen, klare Informationen dazu. Währenddessen kann Endo noch mal ein bisschen weiter schwärmen.
Ja, also, naja, was soll ich sagen? So, also an sich kann man sagen, das ist ein relativ typischer Edgy-Comedy-Anime mit einem offensichtlichen Edgy-Comedy-Setting, wie es den in dieser Zeit sehr, sehr häufig gab, mit einem Otaku-Stereotype. Hier an dieser Stelle haben wir eben Mates. Es gab relativ viel Brüste und Nacktheit. Allerdings waren auch hier die Edgy-Szenen, würde ich sagen, jetzt weniger, ja, also nicht ernst, also weniger erotisch, würde ich sagen, sondern es war halt Edgy-Comedy. Also man hat schon die ganze Zeit Nippel gesehen, aber da waren halt auch super viele SD-Comedy-Szenen dabei und die meiste Zeit war ulkige Soundtracks im Hintergrund und so weiter. Und ja, deswegen war es eher ein leichtherziger Edgy. Ich glaube sowieso, so richtig ernste Edgy-Anime, also die wirklich so legit erotisch sein wollten, ist, glaube ich, ein relativ neues Phänomen, ne? So, das kam, glaube ich, erst so mit so Sachen wie High School DD und so weiter. Ich glaube, davor war Edgy ganz oft wirklich einfach Straight-Up-Comedy.
Ich mag tatsächlich Straight-Up-Comedy Edgy deutlich mehr als so ernste Edgy wie High School DD oder so, weil das halt meistens dann absolute dumme Kack-Stories sind.
Das ist doch lustig.
Und das hier ist wenigstens so ein bisschen... Also das ist halt so ein bisschen Brain off edgy Comedy, das kann ich ein bisschen mehr appreciate, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so mein präferiertes Anime-Format ist.
Ich mag am liebsten edgy Anime, die es schaffen, irgendwie die Horniness mit einer legitimen, ordentlichen Geschichte zu verbinden. An Anime habe ich jetzt nicht sofort ein Beispiel, aber Sendan Kagura schafft das, die Sendan Kagura-Spiele. Ich finde, die haben wirklich eine... für das, was es ist, sehr, sehr nette Story zusammen mit gutem Edgy. Kommt halt immer drauf an, was man als gut erachtet. Also, ich finde, die meisten ernsten Edgy, da gebe ich dir schon recht, die sind dumme Scheiße, aber die sind sehr, sehr unterhaltsame dumme Scheiße und haben dann vielleicht legitim ganz, ganz, ganz hottes Edgy hier und da. Ich fand ja aus den letzten Jahren World's End Harem in der Hinsicht am besten, weil das hatte ein offensichtlich komplettes Guna-Bait-Setting, hatte auch eine ganze Menge Edgy, aber hatte dann aber so ein, zwei Szenen und so ein, zwei Themen und Momente, die legitim ordentlich behandelt waren und die wirklich so Themen sind, wo man die einem zum Nachdenken anregen, so ein bisschen. Und da dachte ich mir, boah, das ist irgendwie eine interessante Autorenleistung. Und sowas hast du halt nur im Edgy-Genre. Aber egal, kommen wir zurück zu diesem Anime. Das hier ist auf jeden Fall einfach nur dumme Comedy. Ja, also wenn man Edgy-Fan ist oder Mate-Fan wie ich, dann wird man das schön finden. Wenn man kein Edgy-Fan ist, dann und aber Straight-Up-Comedy mag und vielleicht auch so eine gewisse Nostalgie für diese 90er, frühe 2000er Comedy, Otaku-Comedy-Anime empfindet, dann wird man das auch gut finden. Wenn man aber Edgy ganz, ganz schlimm und scheiße findet und einen deepen, komplexen Plot sucht, dann wird man das hier wahrscheinlich nicht so gut finden. Und das ist es. Ich mag Mates, ich mag Edgy, ich mag diesen Anime.
Und du hast ordentlich fleißig gegoont dazu, wie ich hören konnte.
Das stimmt, ja.
Ja, ich habe dazu nicht viel zu sagen. Also das war, also mich hat das ein bisschen unterhalten durch seine Offenheit. Also halt komplett absurde, dumme Scheiße. Also das ist einfach, das beginnt einfach gleich damit, dass die eine Maid dem Hauptcharakter einfach die Zunge in den Hals reinsteckt und dann hast du so eine detailliert animierte Kusssequenz mit Speichelfahrten-Animationen, die direkt die Karten auf den Tisch legt und sagt, Bruder, das ist, dieser Anime existiert nur zum Goonen. Handle mit S oder schalt jetzt ab. Und das kann ich respektieren. Und mehr will er auch gar nicht sein. Und deshalb müssen wir da auch nicht so intensiv drüber reden, denke ich. Endo hat alles gesagt. Und
Mates. Aber du solltest noch etwas sagen.
Ja, ich finde Mates auch hot, aber.
Nein.
Ich
meine was ganz anderes.
Was?
Du musst doch etwas richtigstellen, was du gerade behauptest hast.
Ja,
falsch bewiesen wurde es vom Chat.
Chat wurde natürlich geschrieben, dass das alles stimmt, dass das auch Inzest ist. Das sind nämlich alles seine Omas.
Stimmt. Gabby ist einfach nur ein schlechter Verlierer. Sind ich blutsverwandt, falls das die Frage war? Keine Schwestern oder Tanten, war nur ein Joke. Hue, 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 hue. Gabby wurde bambuselt. Nana One Shenanigan Community, wie Gabby seinen Fehler einfach nicht korrigiert ist, was mir in den Chat geschrieben wurde. Tja. Nee. Kommen wir zur Bewertung. Auf MAL haben wir eine 6,57 bei 14.626 Bewertungen. Stand ist hier der 11.03.2026. Unsere Community gibt eine 6,40 bei 10 Bewertungen. Gabby, was gibst du?
Ja, am Ende ist es natürlich dann trotzdem nur inhaltsleerer Gunabait und hatte halt wirklich auch, also halt inhaltlich nichts. Ne? Ist halt nur zum Wichsen da. Und zum Wichsen gibt es besseren Made-Content, deshalb gebe ich hier eine 4 von 10. Ich bin einigermaßen unterhalten gewesen, aber viel mehr ist da für mich nicht drin. Endo.
Also, ich finde nicht, dass der zum Wichsen da ist, weil dazu war das Ecchi auch zu wenig erotisch inszeniert und es war zu sehr auf Comedy ausgelegt. Ich hätte einen legit erotischen Made-Anime natürlich noch besser gefunden, aber so wie es jetzt ist, ist es halt zumindest unterhaltsam. Ich gebe auch einen Made-Bonus und deshalb gebe ich eine 7 von 10.
Digga. Seht ihr? Jetzt wird's nochmal kontrovers hier. Jetzt wird's nochmal richtig kontrovers. Jetzt wird mir Endo gleich vorwerfen. Ah, Gabby, hast wohl doch jetzt nicht hier den großen Maid-Fetisch. Und dann werde ich sagen, ja, ist ja auch nur zweitrangiger Fetisch. Hexenhut ist immer noch auf Platz 1.
Und außerdem mehr Maids für mich, also ich habe da jetzt eigentlich nichts gegen.
Ja. Gut. Dann sind wir durch für heute. Das war. Warte mal, haben wir gerade. Ach, du hast ja gerade die Bewertung angesagt, ne? Das hat mich jetzt gerade total irritiert, ne? Weil eigentlich dann ja bei den Kurzanime dann trotzdem die andere Person. Also, whatever. Passt schon so. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben noch einen Frühlingsseason 2001 Podcast durch und dann werden wir nach zwei vollen Jahren, beziehungsweise im dritten Jahr, endlich die Frühlingsseason 2001 hoffentlich nächste Woche abschließen. Außer es geht irgendwas total schief, aber dann werde ich Berge versetzen, dass wir das trotzdem noch irgendwie nachholen können. Sonst kann ja wohl nicht wahr sein, wenn wir das noch mal weiter durchziehen. Oder weiterziehen. Ich ziehe jetzt weiter ins Bett, denn morgen fahre ich auf die Leipziger Buchmesse. Wer mich da treffen möchte, der kann das jetzt nicht mehr tun, weil dieser Podcast kommt nach der Leipziger Buchmesse raus. Ha. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschaußen.
Tschüss.
Mitch.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.